Ja, der sieht eigentlich so aus wie die erste Klage an den Reiseveranstalter, die rausgeht, wenn man anhält. So, genauso sieht es aus, weil da, versprochen ist ein schickes, so ein bisschen wie das Fire Festival, wo die sich ja auch verbucht
Ja, so ein
haben,
bisschen, ja.
die Menschen mit einer völlig anderen
Stimmt.
Erwartung.
Da kommt gleich der Typ von Kabel 1 um die Ecke und macht da so eine Reportage drüber.
Genau, auf jeden Fall wirklich das abgeranzteste Ensemble von Scheißhütten, die man sich vorstellen kann. Auf einem stillgelegten, nicht mehr aktiven Hühnerhof, habe ich immer das Gefühl, wo auch nichts planiert ist oder so. Also im Prinzip Wacken in
Ja.
Trocken.
Schläferz, der beste Podcast über die schlechtesten Filme aller Zeiten.
Action.
Mit Oliver Kalkofe, Peter Rütten und Daniel Storm.
Yes, that's it. That's the soundly scream.
Und damit sage ich herzlich willkommen zur 6. Folge von Schläferz, dem besten Podcast zu den schlechtesten Filmen aller Zeiten. Mein Name ist Daniel Storb, aber wir wissen natürlich alle, der Star der Sendung ist natürlich Peter Rütten.
Ich bin der Co-Star hinter Daniel Storb. Hallo
ja.
zusammen. Ich
ja.
freue mich, heute ein Monster zu revisiten mit dir, Daniel. Ein Monster der Schläferz-Geschichte.
Genau, und wir haben uns heute wirklich viel vorgenommen und heute ist wirklich eine Special-Sendung. Es wird auf der einen Seite auch ein bisschen blutig hier in diesem Podcast und wir werden, also weil dieser Film ist so besonders, dass wir den nicht einfach nur erzählen können, darüber sprechen können und mal reinhören können. Peter hatte vorhin vorgeschlagen, wollen wir nicht Teile aus diesem Film einfach nachspielen? Und ich...
Du hast sofort geschrien, ja, ja, bei Gott,
sofort,
ich möchte.
Sofort geschrien, weil ich auch sofort wusste, welche Szene er meinte. Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber heute werde ich noch von Peter gebumst. Ich freue mich da sehr drauf. Und,
aber nur kurz.
Aber wirklich nur ganz, ganz kurz. Und wenn ihr euch fragt, was ist das hier überhaupt? Leute, das ist quasi ja für alle Schläferz-Fans, beziehungsweise ich wurde auf Social Media nochmal gerügt. Es sind natürlich die Schläfuzzis. Die richtigen Fans sind Schläfuzzis. Und für all die da draußen ist das nochmal so ein kleines Bonbon zur aktuellen Staffel, die natürlich auf RTL Plus und auf Nitro läuft. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir machen ein paar Folgen, wo im Wechsel Peter Rütten und Oliver Kalkofe ihre absoluten Lieblingsschläferze einfach nochmal rauskramen und hier mit mir nochmal besprechen. So war der Plan, oder?
Das ist alles korrekt, kann ich nur so bestätigen. Und Schläfazis und Schläfuzzis war so unsere offizielle Sprachregelung in der Hinwendung zu unserer Community, ja.
Okay, ja, wie gesagt, ich wurde da hier und da gerügt, aber auf Social Media, auch da gab es natürlich viel Feedback, da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Und zwar auch Chuck Rock möchte gegrüßt werden, Danger P, also gefährliches Pipi, auch immer schöne Namen. Und Chuck Rock übrigens, Peter, viele Grüße gehen da raus.
Ja, beste Grüße zurück schon mal.
War überrascht, wie überdurchschnittlich gut du dich ausdrücken kannst.
Ich mag den Chuck.
Das muss ich sagen, ich war ein bisschen überrascht, dass es für den überraschend kam.
Ja, und ich bin überrascht, dass es überhaupt festgestellt wurde, muss ich sagen, weil meine Ausdrucksweise eigentlich immer genau dann sich entscheidet, wenn ich rede.
Ja.
Und das kann mal in die Richtung gehen. Ich verlabere mich auch mal gerne, aber wer wüsste das besser als du?
Ja.
Oder ich bring's halt sowas von konkret auf den Punkt, dass es eine Gänsehaut bereitet.
Ganz genau. Peter Rütten kann sich also sehr gut ausdrücken. Da waren Leute überrascht. Manche waren auch überrascht, wie unglaublich Streamer-attitüdig ich mich hier präsentiere. Ich wusste allerdings gar nicht, was Streamer-attitüdig sein soll. Damit gehen beste Grüße raus an SomeoneElse25. Vielleicht kann er uns da ja nochmal helfen oder sie uns nochmal helfen. Ich weiß nicht genau, was gemeint ist. Und nochmal ganz kurz zu mir, Radiomoderator und Comedian. Von daher, keine Ahnung, was mit Streamer-Attitüde gemeint ist. Ich kann es nicht genau sagen, aber wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr diesen Podcast bewertet und mit guten Bewertungen natürlich überschüttet. Und ja, ich würde sagen, wenn wir auch mal negative Kritik bekommen, das kann ja mal hier und da passieren, dann würde ich sagen, können wir dem Ganzen natürlich nur entgegnen, wie das die Hauptperson in unserem heutigen Film macht, und zwar mit
Love, love, love,
give up your soul to an everlasting love, 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 love.
Wir sprechen nämlich heute nicht über irgendeinen Film, nein, wir sprechen über die Todesgöttin des Liebescams.
1981, das Jahr, das alles veränderte.
Ich möchte direkt nochmal, damit wir direkt mal so ein bisschen wissen, wo dieser Film steht, was dieser Film so drauf hat. Mein Lieblingszitat, darf ich das direkt vorwegnehmen?
Natürlich. Mit der Herznot muss sofort losgelegt werden.
O Göttliche, ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass ich bei dir sein darf, obwohl ich so hässlich bin.
Mhm.
Das ist mein persönliches Lieblingszitat und erinnerte mich so ein bisschen an mein erstes Mal damals, wo ich auch sehr, sehr dankbar war, dass mich irgendjemand aufgenommen hat.
Das waren exakt deine Worte damals. Ja. Du hast ja auch deine Freundin nie direkt überhöht.
Nein, eben. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir heute einen wirklich ganz, ganz besonderen Film haben. Und den hast du natürlich damals bearbeitet, als er on air ging. Und der Hauptdarsteller ist nicht einfach nur irgendein Hauptdarsteller. Möchtest du es vielleicht mal ganz kurz einleiten, wen wir da vor uns haben, was wir da vor uns haben?
Wir haben den ehemaligen Schlagersänger, Karate-Virtuosen, Philosophen, Guru, Drehbuchautor, Hauptdarsteller, Komponisten, Christian fucking Anders.
Ich wollte gerade sagen, das geht gar nicht ohne fucking jetzt.
Nein. Ich finde, es gibt nicht so viele Vor- und Nachnamen, wo ein fucking wirklich zwingend ist, aber hier haben wir es. Ja.
Ganz kurz, vielleicht für alle, die das trotzdem jetzt irgendwie nicht so richtig kapiert haben. Das war hier der Es fährt ein Zug nach nirgendwo, oder?
Es fährt ein Zug nach nirgendwo und du allein bist Passagier. Genau, damit war er in der Hitparade.
Ja, der hat auch schon damals gewusst, wie das jetzt in der heutigen Zeit läuft. Also das ist der Mann und der hat ja wirklich viele Sachen gemacht und du hast schon sehr viel aufgezeigt. Und auch in diesem Film ist er nicht einfach nur der Hauptdarsteller. Er ist Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Komponist des Filmes.
Mhm.
Also der Mann ist wirklich, ohne den würde es da schon eng werden.
Ich würde mal sagen, für den ist der Begriff Tausendsassa dann irgendwann mal erfunden worden.
Ja.
Und der hat es wirklich in jedem Gewerk drauf.
Ja.
Und was ich mir jetzt in der Betrachtung seiner nach Christian Anders Schlagersänger, Regisseur, Komponist, Hauptdarsteller und Drehbuchautor, was mir dann ja noch auffällt oder was augenfällig ist, dass er unter dem Guru-Namen Lanu unfassbar komplexe, wirre Scheiße geschrieben hat und auch verbreitet auf YouTube. Im Prinzip auch so ein bisschen der Vater der Verschwörungstheorie schlechthin.
Ja.
Aber der hat sich tatsächlich, ich wollte mich nur kurz damit beschäftigen, um ehrlich zu sein. Es ist dann ein bisschen länger geworden. Ich war fast davor, mir eins dieser bibeldicken Bände, die er rausgebracht hat, und davon nicht eins, sondern zwei, und hier als Lanu auf YouTube anpreist und auch vertickt online-mäßig, also seine zweite Karriere, die ist nochmal sowas von umfassend, irrsinnig,
ja,
dass es dafür einfach nur die Kategorie gibt, Christian Anders. Mehr hast du da nicht zur Hand. Hast du da mal reingeschaut?
Weil ich habe es in meinem Internet angeguckt, aber ich habe nicht so weit gedacht, die wirklich zu kaufen tatsächlich.
Ron Hubbard, ein vergleichsweise noch strukturierter Fantast, der uns ja Scientology dann beschert hat im Nachhinein, der hält sich dagegen relativ knapp. Muss man sagen, der ist regelrecht schriftfaul gegen Christian.
Eine richtig faule Sau gegen Christian Anders. Und Christian Anders, der war ja schon der Zeit voraus, der konnte ja auch damals schon so Dinge voraussehen, also hat er zumindest selbst behauptet, ne, der glaubt 9/11, hat er, glaube ich, vorausgesehen, dass der Film, den er dreht, ein richtiger großer Haufen Scheiße wird. Das hat er, glaube ich, nicht vorausgesehen.
Zumindest hat er es nicht prognostiziert öffentlich, aber.
Und er hat es gesehen und gedacht, ist mir egal. Es ist mir einfach egal.
Das ist der Schlüssel. Ist
mir einfach egal.
Ich glaube, who cares ist, glaube ich, der Schlüssel zu Christian, ja.
Ja, eben. Also der hat quasi schon echt Fähigkeiten. Was den Film angeht, da hat er sich, glaube ich, dann so ein bisschen vielleicht überhoben. Und wir gehen mal ganz kurz rein in den Plot.
Die Todesgöttin des Liebescamps. Der Plot. Patricia, die Tochter eines reichen US-Senators, verliebt sich auf Zypern in den charismatischen Prediger Dorian, der Mitglieder für das sogenannte Liebescamp rekrutiert. Das Camp, in dem offiziell Frieden und freie Liebe gepredigt werden, wird von der schönen, aber doch skrupellosen Sektenführerin, die Göttliche, geleitet.
Wer sich nämlich ihren polyamorösen Sexpraktiken widersetzt, der wird von ihrem muskulösen Wächter Tanga brutal bestraft. So, die Göttliche beauftragt dann Dorian, Patricia für das Camp zu gewinnen, um über sie dann Geld von ihrem reichen Vater zu erpressen. Dorian kann Patricia auch verführen, doch dann verliebt er sich in sie. Ärgerlich, als das Camp dann schließlich durch einen Undercover-Polizisten aufzufliegen droht, gerät das Liebespaar durch Tanga und einen fatalen Plan der Göttlichen in akute Lebensgefahr. Da hat Olli direkt eine Frage. Mhm. Wir hören mal ganz kurz rein.
Peter, du weißt, ich hatte ja vorher Christian Anders die Brut des Bösen bearbeitet. Und eigentlich hätte ich auch sehr gern die Todesgöttin des Liebescamps selber übernommen. Aber ich wusste nicht, ob ich das mental überstehen kann und ob ich zwei Christian Anders Filme wirklich ertrage. Ja, und ich muss aber auch zugeben, es ist einer der schönsten Schläferze aller Zeiten geworden. Und ich weiß, dass der auch in deinem Herzen einen ganz besonderen Rang hat. Sag es uns jetzt mal, ist das dein Lieblingsschläferz bisher? Und was fühlst du einfach nur, wenn du an diesen Film denkst?
Das haben wir jetzt quasi in der sechsten Folge eventuell den Moment erwischt, dass Peter Rütten sich outet als, das ist meine Lieblingsfolge?
Ach, hui, das ist ja wirklich, das sind ja sehr gewichtige Fragen. Kommt es dazu, dass ich meine Lieblingsschläferz-Folge von über 9000 Folgen oute? Nee, es ist nicht meine Lieblingsfolge, aber er gehört zu den Top 3. Und das, weil er trotz der völligen Irritation, der Konfusion während des Schauens und noch Tage nach dem Genuss dieses Filmes hält diese Konfusion an. Und die ist begleitet von einem ganz hohen Ekelpotenzial auch. Und das kann man natürlich rein vom Nachsichtgefühl nicht als Liebes- oder Lieblingsfolge dann archivieren. Aber er gehört trotzdem dazu, weil er ein ganz fantastischer, beispielloser, daher ja auch der Name, Solitär ist. Er steht so derartig für sich, auch in der Reihe unerträglicher Sexploitation oder auch erträglicher Sexploitation, was auch immer dieses Genre so angeboten hat an tatsächlich konsumierbaren und weniger konsumierbaren. Aber er ist eigentlich, er steht für sich. Mhm. Und das rechne ich dem Film als pure Essenz des Wahnsinns eines Christian Anders, rechne ich ihm hoch an. Weil er hat konsequent, hat er alles rausgelassen und einfließen lassen, der Christian, aus seinem Gehirn direkt in die Tastatur oder in die Feder, wie auch immer man 1981 noch geschrieben hat. Aber in der Tat, das konkurriert so ein bisschen. Es ist einer der abscheulichsten und schönsten Schläferz-Erlebnisse aller Zeiten.
Zugleich. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen in den Film rein. Der fängt eigentlich ganz entspannt an am Flughafen auf Zypern. Da wird er nicht nur gedreht, sondern da spielt er ja tatsächlich auch. Ne? Der Fahrer holt dann hier diesen reichen Mann ab mit seiner Tochter.
Den US-Senator, ja.
Bringt so ein bisschen Blümchen vorbei. Da merkt man auch, da ist noch so ein bisschen Liebe da. So. Also ne, es war damals noch, wenn da ein Fahrer kam, der hat auch so Blümchen mitgebracht. Es war schon schön.
Das war ein ganz anderes Arbeiten noch damals als Fahrer.
Voll, da hat er auch gesagt, hat er alles. Schlüssel, Portemonnaie, Blumen. So, ja. Ne, das wird in der heutigen Zeit ist es ja völlig vernachlässigt.
Wenn er dich überhaupt abholt.
Ja, eben.
Manchmal vernachlässigen die auch ihren Job.
Ja, eben. Und dann geht's aber eigentlich direkt rüber zu unserem Hauptdarsteller, der so ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen wie Jesus, aber...
Durchaus.
Doch.
Also wir lernen ihn ja kennen auf der Akquisetour an einem zypriotischen Strand.
Ja.
Dass das Ganze ja auf Zypern gedreht wurde. Was dann auch später dadurch augenfällig wird, dass die im Hochsommer 1980, wann immer sie gedreht haben, auf Zypern auch alle Darsteller innerhalb der Sekte, da kommen wir ja gleich noch zu, aber das ziehe ich mal kurz vor, dass die alle ja immer nackt bis halbnackt rumrennen und gerne kreuz und quer Liebe machen. In diesem sehr hässlichen Liebescamp.
Das ist so hässlich.
Und alle nie eingecremt sind. Und
null.
Du siehst die größte Ansammlung an hochgradig UV-gefährdeten Hautpartien. Die haben wirklich alle verwalten irgendeine.
Es ist richtig viel Hautkrebs entstanden da.
Da ist Sonnenbrand wirklich in allen Facetten vorhanden. So, da ist der aber jetzt erstmal an einem ganz normalen Badestrand.
Genau.
Für den, glaube ich, auch nur Teile der Besucher ins Bild darüber gesetzt worden, dass hier gerade gedreht wird.
Ja. Weil du die gucken auf jeden Fall so, als wäre das echt echt.
Ja, es ist so, als wenn das Langnese-Eisboot an den Strand fährt. Alle gucken so, ach, sollen wir mal hin? Und nur wenige sind auserwählt und spielen tatsächlich mit und haben irgendwie unter Umständen auch noch ein kleines Honorar zu erwarten.
Ja.
Und da tritt er ja auf und hält seine erste Predigt.
Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kalt stellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv, bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Werbung Ende.
Und ja. die bezieht sich halt auf die ominöse Liebesgöttin, die wir aber erst später kennenlernen. Und da Daniel das noch zur schieren Masse an skandalösen Anfangsmomenten dazu gezählt, da, während er versucht, die Menschen zur Sekte zu bekehren, küsst er ein 11-jähriges Mädchen, nachdem er ihr einen Blumenkranz um den Hals gelegt hat, küsst Christian anders.
Das ist
aber
das Mindeste, was man erwarten kann.
Ja, aber er küsst sie auf den Mund. Ja. Er küsst dieses Kind auf den Mund. Und geht von dannen und sie blickt ihm entgeistert nach, natürlich erleuchtet,
geht ihm, berührt
und hält sich die Wange ganz entgeistert. Das ist so irre.
Ja.
Er hat sie auf den Mund geküsst, sie hält sich die Wange. Kommt eine Menge zusammen, finde ich.
Ja, ja. Vor allen Dingen es läuft ja nicht immer alles so wie geschnitten Brot bei ihm. Also erstmal die Minderjährige, die ist erstmal so ein bisschen, die findet das gut, glaube ich. Aber es gab ja auch einen im Publikum, der das nicht gut fand, der ihn dann direkt mit Tomaten beworfen hat, weil man weiß ja immer, Tomaten hat man immer am Start, man weiß ja nie, ob irgendwo noch ein Prediger auf dem Berg steht.
Richtig, wer geht schon noch ohne Tomaten an den Strand?
Sag mir einen, ja?
Am 18. Mai 1999 wird diese Welt untergehen. So prophezeit ist die Göttliche. Darum folgt mir. Kommt in unser Liebescamp.
Stopf dir das Maul, dann weißt du, was mir vom Lockern ist. Wer den Scheißdreck glaubt, ist selber schuld. Wie muss man das Maul stopfen?
Ich werde dir gleich das Maul stopfen.
Friede sei mit dir. So wie du versuchen viele, den Namen der Göttlichen zu besudeln, aber es wird euch nicht gelingen. Geh in Frieden.
Und dann hat aber natürlich Christian Anders hat natürlich nicht reagiert, wie jeder andere von uns reagieren würde. So, wisst ihr, was Tomaten kosten? Keine Ahnung. Sondern er ist natürlich auf ihn hinzugegangen, hat gesagt, ich verzeihe dir.
Ich verzeihe dir erstmal. Dann sage ich dir, bitte besudel den Namen der Göttlichen nicht. Das versuchen viele.
Ja.
Aber alle werden scheitern.
Ja.
Aber Friede sei mit dir. Zwischen uns ist alles okay.
Genau.
Das war tatsächlich seine Reaktion. Und das ist natürlich, sagen wir gerade in diesen Zeiten, ist das natürlich auch wieder ein Wink in die richtige Richtung.
Ja.
Wir sollten einander mehr verzeihen, wenn wir Scheiße reden.
Absolut. Und wir sollten auf jeden Fall, wenn man mit Tomaten beworfen wird, auf jeden Fall einfach mal ein bisschen lockerer sehen, ja? Wenn man danach noch ein 11-jähriges Mädchen küssen kann, ist doch der Tag auch wieder gewonnen eigentlich, oder?
So. Da bist du auch wieder pari. Ja.
Wie war dein Tag, Schatz? Ja, ging so mit den Tomaten, aber 11-jähriges Mädchen, ey, ne? Wo Gott eine Tür zumacht, macht dann eine andere auf.
Die kommt wahrscheinlich zur Sekte. Der Tomatenwerfer weiß ich noch nicht.
Ja, auf jeden Fall treffen dann die Hauptdarstellerin und der Hauptdarsteller also auf jeden Fall das erste Mal aufeinander. Also Patricia und unser Jesus-ähnlicher Christian Anders, die treffen
das erste
Mal.
Sagst du das bitte nochmal, den Namen von ihr?
Patricia.
Ja, genau. Und genau das sagt er auch immer. Patricia, den ganzen Film durch. Macht er so ein Patricia. So immer so ein Anlauf. Du hast das jetzt natürlich polyglott und weltläufig, wie du bist.
Natürlich.
Hast du das aus der Hüfte sofort versenkt. Aber er muss man mal drauf achten, falls man nach diesem Podcast tatsächlich Lust auf den Film bekommt. achtet mal drauf, wie der Patricia immer ausspricht.
Ja.
Patricia.
Patricia und er treffen sich auf jeden Fall dann das erste Mal und die treffen sich, also wir sehen auch das erste Mal dieses Camp,
genau,
ne, dieses Camp, was wirklich das räudigste Camp ist, sieht so furchtbar aus, das ist so ein bisschen wie wenn du, sag ich mal, wenn eigentlich auf Zypern in so ein Clubhotel fährst und der Weg mit dem Taxi zwischen dem Flughafen und dem Clubhotel. So sehen diese Dinger, diese, weißt du, irgendwie so halb gebaute Dinger, wo dann der Boden ist, so Schotter und sowas, so richtig räudig. Das ist so das Liebescamp von denen, ne?
Ja, das sieht eigentlich so aus wie die erste Klage an den Reiseveranstalter, die rausgeht, wenn man anhält. So, genauso sieht es aus, weil da, versprochen ist ein schickes, so ein bisschen wie das Fire Festival, wo die sich ja auch verbucht haben.
Ja, so ein bisschen, ja.
Die Menschen mit einer völlig anderen Erwartung.
Stimmt. Da kommt gleich der Typ von Kabel 1 um die Ecke und macht da so eine Reportage drüber.
Genau. Ja. Auf jeden Fall wirklich das abgeranzteste Ensemble von Scheißhütten, die man sich vorstellen kann. Auf einem stillgelegten, nicht mehr aktiven Hühnerhof, habe ich immer das Gefühl, wo auch nichts planiert ist oder so. Also im Prinzip Wacken in Trocken.
Genau.
So, ohne Schlamm, aber tote Erde.
Genau, wenn Wacken also quasi nicht immer regnen würde, dann würde es vielleicht ähnlich aussehen, dann würden wir gar nicht sagen, boah, Wacken ist so, Wacken ist so richtig cool. Wacken ist eigentlich auch so ein Liebescamp vielleicht von früher und es ist wirklich sieht ganz, ganz schlimm aus, aber die Leute da, muss man natürlich sagen, es ist ja immer eine Frage, Peter, weißt du, du siehst das jetzt hier so und so, ne, aber es ist ja das, was macht man aus so einer Situation und die haben Spaß.
Aber weißt du, warum die Spaß haben? Die haben ja den ideellen Überbau, warum sie da sind. Nämlich zum Ficken.
Ja, genau.
Und wenn du, ganz egal, ob du auf einem alten Hühnerhof zum Gruppenficken dich einfindest oder in einer schicken Hotelsuite, das scheint doch die allgemeine Stimmung da immer mehr zu diktieren als die Äußerlichkeiten. Und die sind ja glücklich, ne?
Genau, die machen da schöne Sachen, die tanzen da im Kreis, die spielen auch so lustige Sachen wie so blinde Kuh, aber indem man so die Brüste von den anderen, weißt du, so von wegen, das ist ja so ganz eine lustige Nummer, die da machen, total total witzig, ja? Aber dann kommt's ja irgendwann, unsere göttliche kommt irgendwann an, gespielt von Laura Gemser, ne? Die ist ja nicht einfach irgendwas, die war, glaube ich, so eine, in so ein paar Softpornos hat die sonst mitgespielt, so Black Emmanuel oder sowas?
Black Emmanuel, ganz genau, Legende, wie hieß denn noch unsere White Emmanuel, Sylvie Christel, ne?
Sylvie Mais, dachte ich gerade, nee, ich weiß tatsächlich
Hallo.
Nicht.
Hallo. Gottes Willen.
Ich weiß es nicht. Ich bin ja mit Michaela Schaffrath aufgewachsen. Ich kann das nicht sagen.
Ich war noch Theresa Orlowski.
Oh.
So ging es mal los.
Ja. Kinder, das ist ja so, das ist ja generell auch so ein Film, wo man denkt, so ist, fängt man an zu weinen oder fängt man an zu masturbieren? Das ist ja so die Richtung so ein bisschen, ne?
Das stimmt. Oder masturbiert man weinend? Das geht auch.
Ja, genau. Da sind wir wieder bei meinem ersten Mal von vorhin. Ja.
Genau. Aber ja, die Göttliche kommt.
Die kommt aber nicht irgendwie, sie kommt mit einem Signal, wird sie natürlich, also du weißt ja selber, wenn irgendjemand kommt, dann gibt es ein Signal und das ist so ein bisschen
so. Oh ja,
so
fantastisch. Sehr gut. Sehr gut, ja. Das ist so ein Boromir-Horn aus dem Herrn der Ringe. Das wird von dem Wächter, der auf einem Aussichtsturm ist und halt feststellt, das Schiff der Göttlichen ist gelandet. Oder das Pferd, ich weiß es auch nicht mehr, wie die ankommt. Ich glaube mit dem Boot.
Die ist einfach da.
Die ist einfach da und genau, dann holt Dorian sie mit der enthusiasmierten Menge ab. Die rasten ja völlig aus.
Klar, ist die Göttliche.
Ach so, der Boromir Horntyp oben auf dem Aussichtsturm beziehungsweise Wachturm, der hat ja vorher auch schon, das ist sehr geschickt eingebaut, hat er ja Schwierigkeiten, zwei begattungswillige Frauen davon abzuhalten, ihn bei der Arbeit da abzulenken.
Ja.
Weil die wollen ihn da auf dem Turm schon direkt wieder vernaschen, das, weil da ist eben 24/7 geht es darum, wer, wann, wo, mit wem und am besten alle.
Ja, der hat bei einmal ein Horn in der Hand schon, weißt du, das sind die Musiker, da wollen die direkt eine Runde, furchtbar.
Genau. Und also bis dahin, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bis dahin hatte ich begriffen, okay, das ist wohl so eine Sexsekte, ne?
Ja.
Und dann wird aber die mehr oder weniger die philosophische Unterlage liefernde Göttin, die Liebesgöttin, landet an und dann rennen sie alle dahin. Genau. Und dann holt Christian als Dorian. Ach so, wir haben vergessen, das müssen wir unbedingt den Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich noch nahe bringen. Es geht ja nicht los damit, dass die Göttliche anlandet.
Ja.
So, dass man eben Verständnis davon hat, wie die interne Struktur innerhalb der Sekte ist und dass da jetzt eben das Oberhaupt, das Weibliche, anlandet. Sondern zuerst hat man mal den Eindruck eines relativ, also wie gesagt, freie Liebe überall, wunderbar. Aber die Angestellten Damen, beziehungsweise die zur Sekte gehörenden Damen, müssen auch aus Akquisegründen gerne mal, und zwar gegen Geld, sich prostituieren.
Die Frauen müssen dafür nichts bezahlen, aber wenn jetzt dann ein Herr vorbeikommt und dann doch gern würde, dann müssen sie schon, und wenn nicht, gibt's dann auch von Christian schönen Schlag in die Fresse auch, ne? Also das ist schon so, schon klar geregelt da. Ja, ja, das ist nochmal vielleicht wichtig zu sagen, weil sonst war es ja bis hier echt nett.
Sonst war es sehr harmonisch, genau. Und das wollen wir jetzt mal mit ganz fetten Strichen durchkreuzen, dieses Bild, weil das ja. Klingt alles so so gemütlich und nett. Nee.
Ja.
Der hat da einfach der Spiel Dorian ist einfach der Zuhälter der Göttlichen.
Genau. Also es ist halt, also wenn man so sehen will, zusammenfassend, für die Männer ist immer noch ganz geil das Camp. Aber für die Frauen eigentlich nicht so richtig. Dann kommt auf jeden Fall die Göttliche kommt an. Und da muss ich auch sagen, ich finde, dafür die Stimmung kippt schon, weil, also die ist dann da und alle Hurra und so, und dann zieht sie sich auch raus. Das finde ich auch nur fair, dass sie sagt, hey, ne, also wenn ihr das macht, mache ich das auch nach dem Motto. Aber sie weiß, das Ende ist nah. Das verkündet sie ihren Leuten schon relativ zeitnah. Ne? Sagt aber dann quasi in so einem, im selben Atemzug noch von wegen, aber lasst uns das jetzt vergessen und feiern. Mhm. Ich meine,
genau.
Wir alle kennen das ja, wenn dir jemand gesagt hat, so von wegen, ich glaube, du gehst morgen drauf, Peter.
Mhm.
Wo gehen wir heute Abend Bier trinken?
Mhm. Ne?
So die Richtung ist das so
ja,
ein bisschen.
Und ja. Da frage ich mich wieder, ist es eigentlich allen, ob jetzt fiktiven oder auch tatsächlichen Sekten gemein, dass immer ein Untergangsszenario droht. Oder man also zumindest von Aliens abgeholt wird an einem Stichtag. Aber
ja, das stimmt. Es gibt immer so einen Endzeitpunkt, und auch Olli hat sich darüber natürlich Gedanken gemacht.
Eine ganz andere Frage, mal ausnahmsweise nicht Christian Anders betreffend, sondern die Göttliche, also Laura Gemser. Erklär mir doch bitte auch nochmal Folgendes. Was ist eigentlich der Sinn ihrer Religion? Was will sie erreichen? Also ist es nur Bumsen, um damit auf eine neue transzendentale Ebene zu gelangen, den göttlichen Orgasmus finden, die Verbreitung von christlichen und pazifistischen Werten, Ficken für alle? Was soll es sein? Und am Ende geht's ja doch wiederum auch um Kapitalismus und darum, die Leute auszubeuten und auch zu unterdrücken. Und was soll diese ganze Apokalypse? Also was ist der Sinn davon, alles in die Luft zu jagen? Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Und ich mache mir bis heute zum ganzen Film sehr, sehr viele Gedanken. Und ich weiß nicht, was mich am meisten verstört. Aber das ist eine von den ganz wichtigen. Erklär's mir.
Boah. Ja, zum in die Luft jagen kommen wir später noch, aber zum Rest vielleicht?
Ja, sehr komplexes Ding. Ja, ich kann nur sagen, natürlich hat sich die reine Lehre ist relativ schwer runterzubrechen auf einen Satz, aber es ist auf alle Fälle ein ziemlich sich widersprechender Haufen von Bullshit, der damit zu tun hat, dass wenn man ihr huldigt, dass man dann immer was zum Bumsen hat.
Ja.
Und wenn man ihr huldigt und ihr folgt, dann ist man eigentlich vor dem drohenden Weltuntergang geschützt, weil, und da muss ich an dich verweisen, Daniel, hast du da mehr Informationen.
Nee, das ist genau das Ding. Also ist ja, die haben ja eigentlich ist alles, alle Religionen, finde ich eigentlich ganz clever, weil keiner fühlt sich so ein bisschen außen vor. Es ist so ein bisschen jede Religion mit drin. Es wird auch irgendwann noch eine Ziege geopfert, um da jetzt groß vorwegzugreifen. Also die trinkt dann auch das Blut und sowas. Dann haben wir das Endszenario der Welt haben wir mit drin. Dann haben wir alle lieben sich. Also es ist natürlich wirklich die Frage, die du quasi vor Olli gestellt hast, finde ich immer noch sehr interessant, ist dieses, warum gibt es da eigentlich immer ein Ende? Weil warum kann das nicht einfach eigentlich so
richtig
weitergehen? Weil generell denke ich so, abgerannt, gutes Wetter und immer was zu ficken. Warum können wir das nicht so lassen?
Ja, weil wenn du es runterbrichst, ist es ja eigentlich so das Hauptbedürfnis neben Essen und Trinken, immer was zu ficken zu haben. Und wenn das gesichert ist, dann aber zwangsweise muss da wieder eine Generalbedrohung über allem schweben, nämlich eben Armageddon, Weltuntergang oder was weiß ich.
So ärgerlich.
Das finde ich auch so sperrig. Ne? Ja. Weil ansonsten hätte man ja eingeloggt. Okay, wie gesagt, die Location hätte etwas gepflegter sein dürfen. Aber so insgesamt.
Ja, da hätte ich schon nochmal so einen kleinen Gärtner irgendwie durchschicken können, ja, das stimmt. Ja.
Ganz wichtig auch für Ollis weitere Reflexionen über den Film, was ganz wichtig ist, weil wir finden jetzt keine schlüssige Antwort darauf. Was aber auch bei Scientology relativ schwierig ist zu sagen, wenn man so liest.
Schwierig zu sagen. Also auch wie gesagt, die ist dann auch so Liebe für alle. Aber ja, genau. Dann haben wir ja auch diesen Moment, wo sie dann sagt so von wegen, da gibt's ja dann Leute, die sich verweigern der Liebe für alle. Und dann gibt's natürlich auch direkt Konsequenzen.
Richtig.
Weil die sich verlieben.
Weil die sich verlieben.
Das macht man nicht.
So. Und das ist ja, das hört sich ja an, wie sich vertan haben. Verlieben. Ich habe mich vertan. Ja. Nein, du darfst halt nur frei, ohne Besitzansprüche oder irgendwelche Zugehörigkeitsempfindungen zum Sexualpartner, darfst du jeden Tag alles, aber eben nur mit allen.
Ja.
So, und wenn du dich dann kaprizierst auf eine Vertrauensperson, dann wird die göttliche aber, dann wird die zickig. Und dann.
Der wird die fuchsig.
Dann wird die sehr fuchsig und dann lässt sie peitschen, zitiert aber vorher gerne noch Gandhi.
Kein geringerer als Mahatma Gandhi sagte: Wer nur einen Menschen liebt, kann nicht die Menschheit lieben. Ist das so schwer zu verstehen? Liebe zu einem einzelnen Menschen ist Egoismus. Sie macht euch taub und blind gegen die Probleme der anderen. Wenn zwei Menschen sich egoistisch lieben, betrügen sie die anderen. Und das muss bestraft werden.
Bestrafe uns so hart du willst, Göttliche, aber bitte schick uns nicht fort von hier.
Wenn ihr bleiben wollt, muss ich euch auspeitschen lassen. Seid ihr euch darüber klar?
Ja, Göttliche.
Nun gut, so sei es. Ich verurteile euch wegen Ungehorsam zu je 10 Peitschenhieben.
Ja. Weil das ist ja auch so ein Gandhi-Ding gewesen, die Leute immer so nackt auszupeitschen. Dafür ist er ja bekannt.
Ich hab heute noch dieses Gandhi-Poster.
Wie da dieser Frau komplett blau und grün schlägt. Das ist doch wirklich, wer das nicht als Kind in seinem Schlafzimmer gehabt hat, dem ist doch nicht zu helfen, Leute.
Ja. Das hing noch neben Zappa und Che Guevara.
Ja, super, Gandhi, die alte Potsdam, wirklich, also, nein, also wie gesagt, und dann werden die erstmal ausgepeitscht, weil die natürlich, ich meine, das ist natürlich vielleicht auch einfach ein Problem von uns, dass wir sowas wie diese Liebe, ja, also diesen vergänglichen Quatsch, der manchmal eingehen, ne, das ist ja vielleicht auch einfach Quatsch, und dann gibt's Peitschenhiebe, also der Mann verkloppt aber auch die Frau, und die Frau verkloppt den Mann, das finde ich fair, der Typ, einfach ein Brett von einem Mann, riesig schwer, Bodybuilder, und verkloppt die Frau, also wirklich, also aufs Übelste, und danach wird sofort getanzt.
Der Mann, der die erste Stuntman-Schule übrigens und immer noch bestehende Stuntman-Schule, Boris Grudschenko oder wie heißt der Vogel noch? Ne?
Der den Tanga spielt,
genau.
Sascha Borisenko.
Borisenko, genau. Der war übrigens not amused nach der Schläferz-Ausstrahlung damals. Er fühlte sich irgendwie nicht gut dargestellt. Und
er hat sich selber, glaube ich, nicht gut dargestellt.
So, stolperst du in Christian Anders Drehbuch rein und hast eine tragende Rolle und denkst dann nach dem Irrsinn noch, Mensch, da habe ich aber unter Umständen mal den Grundstein für eine Schauspielkarriere auch eine weitere gelegt.
Ja.
Und es war nicht so. Und ich glaube, die Enttäuschung hat ihn noch bis 2018, wo wir dann unsere Schläferz-Version gezeigt haben, hat ihn getragen, und wir bekamen danach relativ beleidigte Postings.
Von ihm?
Ja, er fand es grundsätzlich nicht gut, dass wir uns über ihn lustig machen.
Ja, ich schon. Damals fand das sehr lustig sogar. Und da dann auch nochmal an der Stelle Dankeschön im Namen aller anderen Leute, die das angeguckt haben.
Sehr gerne, von Herzen.
Also der Tanga ist natürlich aber wirklich eine tragende Rolle, muss man sagen. Der hat auch noch am Ende wirklich sehr, sehr wichtige Sachen, die er raushaut. Und aber erstmal, wie gesagt, zurück zum Thema. Es wird getanzt natürlich, klar, nach der Auspeitschung muss man auch ein bisschen tanzen. Dann die Frau, die nackten Spagat macht, auch mutig.
Fantastisch, ja. Und vor allen Dingen der nackte Spagat wird untersichtig gefilmt. Das ist das Spannende daran.
Ja, natürlich. Also, wie soll ich sonst filmen?
Die Kamera ist einen Meter unter dem Po. Unter dem Gesäß der Dame, die da einen Nacktspagat hinlegt, vom Allerfeinsten, während ein POC-Leader, ein, ich schätze mal, Schwarzer, der aber in Deutschland geboren ist, oder ein schwarzer Engländer war das, glaube ich, der als Vortänzer und Einpeitscher des Sektenprogramms auf dem Hof immer so eine Art, ja, Herr oder auf jeden Fall.
Das war so ein bisschen Herr-mäßig,
ein bisschen Herr-mäßig versuchen sie ja zu sein.
Voll.
Aber der spielt auch Luftgitarre wie ein Irrer und hüpft da rum. Und du siehst die Brüste wackeln und du siehst die Geschlechtsteile fliegen bei dem Tanzen. Und es ist alles so herrlich,
so schön,
so herrlich unschuldig 80er. Und es ist trotzdem alles nur widerlich. Es ist einer der unerotischsten Filme mit Musical-Aspekten, die man sich nur denken kann. Zumal, wie gesagt, der Hinweis nochmal auf die Sonnenbrände, auf die Multiplen.
Aber auch da muss man sagen, es war nicht sehr einseitig, dass es hier nur Männlein und Weiblein und sowas. Auch da war Christian Anders der Zeit voraus. Diese Szene, die so wunderschön ist, wie sich zwei Typen darüber streiten, wer denn von den beiden der Hübschere ist. Und die sich einfach so 5 Minuten sagen,
oh, ja,
nein, du bist der Hübschere.
Nein, du
bist
und
der
das
Hübschere.
Mit dem
nein, du bist der Hübschere. ich muss sagen, das war auch schön.
Ja, mit dem wirklich brutalsten, stumpfesten homosexuellen Klischees in Richtung der eher antiquierten Tuntenverständnisses. Ein rund 13-jähriger oder 14-jähriger Junge, würde ich mal jetzt hochpokern.
Das ist der Bruder von der 11-Jährigen, glaube ich, ja, am Anfang. Ja.
Das der, genau, das, ich glaube auch, das ist ein Clan, die da liefern. Und der ihm gegenüber sitzt ein vollbärtiger, rund 40-Jähriger. Und die beiden versichern sich in diesem Ton, da du bist viel hübscher, du bist viel hübscher. Da, jetzt hör mal auf, du bist viel hübscher. Das geht. Unterschnitten wird dieses Musical-Spektakel in the world is ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall singt er darüber, dass der Erlöser kommt oder die Erlöserin, und die beiden homosexuellen Stanzen, die da einfach mal so behauptet werden, die haben halt auch noch diesen skandalösen Altersunterschied, und es macht überhaupt keinen Sinn. Also es macht jetzt dramaturgisch null Sinn, und es ist einfach nur eine hässliche Klischeisierung von schwulen Vorstellungen von 1936.
Jetzt denkt ihr aber natürlich zu Recht, der Film, da ist ja wirklich alles eigentlich in Butter. Da gibt's ja überhaupt keine Möglichkeit, dass das irgendwie eine Wendung nehmen könnte. Doch kann es. Also erstmal sagt sie ja selber auch nochmal, die Göttliche, in unserer Sekte muss keiner sein, sondern es ist alles freiwillig. Ich habe es übrigens auch noch nie erlebt, dass jemand von sich selbst, also eine Sekte, wirklich sagt, wir sind eine Sekte. Also wir sagen über Leute, das ist eine Sekte, so, weißt du, aber die sagen ja selber nicht, Asis sagen ja auch nicht über sich selber, sie sind Asis, sondern andere Leute sagen, sie sind Asis. Oder ist es so, dass man von sich selbst in der Sekte spricht?
Nee, die Sekte selber behandelt das nicht als Brand. Das wird eher vermieden.
Ja, sie sagt von sich selbst, also von denen selbst, so, unsere Sekte ist so und so. Das habe ich auch noch nicht gehört.
Ja.
Das finde ich auch ungewöhnlich.
Nein, das stimmt. Hast du schön beobachtet, und ich finde, das unterscheidet auch natürlich die Realität von diesem Film ganz enorm. Dass, egal, ob jetzt Bhagwan oder die Jones-Sekte oder auch die Wacko-Davidianer, alle haben eine ganz klare, einen religiösen Brand.
Die sagen ja nicht, wir sind eine Sekte. So.
Oder einen, wie auch immer, weltanschaulichen Brand, aber würden natürlich einen Teufel tun und dieses dann doch eher negativ besetzte Begriffchen Sekte für sich selber anwenden. Hier wird ganz offen gespielt von Anfang an.
Keine falschen
wirbt der um Mitgliedschaft bei der Sekte.
Leute, das ist eine Sekte, weißt du, da darf auch keiner danach mit, ach so, das ist eine Sekte, so, ja, es ist von vornherein klar.
Ich will aber das komplexe Verständnis für diesen Kübelmist, möchte ich noch dahingehend erweitern, als dass die Auspeitscherei der Verliebten natürlich gar nicht weiter thematisiert wird. Das passiert dann, du bekommst nichts erklärt, ne? Also irgendwie wäre es ja auch schön.
Die tanzen sofort los. Ja, ja.
Und dann tanzen die los, genau, und dann fängt eine Orgie an. Das wollte ich nur sagen. Und zwar, also, wenn alles, was bisher geschah, schon durchaus orgienähnlichen Charakter hatte, aber dann kommt halt die Orgie zu Ehren der Ankunft der Göttlichen.
Ja.
Und die ist auch, also mit allem, was du dir ausdenken kannst an, schon fast Asterix-Obelix-Vorstellungen darüber, wie eine gute römische Orgie aussieht, mit Fressen und das Essen fallen lassen, natürlich mit ganz viel Gefummel und saufen.
Stimmt,
und
die stecken sich so gegenseitig so ein Oktopus da ins,
ja,
in die Schnüss und so was. Ne? Ja, genau. Ja, was man halt so macht. Was man halt so macht, genau, wenn man gute Laune hat.
Also alles, wofür der Serienkiller in Seven die Menschen bestraft hat, machen die da.
Ja, genau.
Völlerei.
Da ist diesen Film, genau, alles drin. Alles drin. Nur natürlich der Neid. Der Neid ist natürlich nicht so oft in diesem Film vorhanden.
Das stimmt.
Dann haben wir das nächste schöne Szenario, wo die da so sitzen. Auch da habe ich so ein bisschen Jesus-Vibes bekommen, wo das sie dann so sitzt und dann sagt, als dann raus, also ne, der Undercover-Polizist ist natürlich noch dabei, das wissen natürlich die Leute nicht, aber sie spürt das natürlich, die Göttliche, und sagt beim Essen, während sie das Brot bricht, einer von euch wird mich verraten.
Ja.
Also das erinnert mich doch stark, also ganz stark an das Leben des Brian. Ne? Also, das ist ja,
also das ist, woran ja, war das nochmal angelehnt?
Doch, offensichtlich. Also die Vibes sind schon dabei, ne?
Absolut.
Also, dass ein Verräter unter denen ist und die sagen so, was? Nein, das kann nicht sein und so.
Aber das ist halt durch einen Fleischwolf gedreht und also im Prinzip alle Erlösungsnarrative oder Erlöserinnen-Narrative wurden da vermengt. Und was ich noch interessant finde, der Undercover-Polizist, der uns ja erstmal gar nicht so undercover vorkommt, dass wir dann...
Ja, wir hatten ihn vorher noch gar nicht wahrgenommen, weil er so gut war.
Ja, genau. Gott, war der undercover. Und das war Gabriele Tinti. Und der war im wirklichen Leben ja auch mal verheiratet mit Laura Gemser.
Boah, das ist jetzt, ja, Peter, danke schön.
Eine fette Trivia noch.
Das sind ja wirklich Sachen, die kommen ja komplett aus der Kalten für mich. Das wusste ich nicht und das macht das Ganze ja nochmal noch geiler, als es ohnehin schon ist.
Haben wir schon gesagt, dass Patricia von Simone Brahmann gespielt wird?
Nein, haben wir noch nicht gesagt.
Deutsche Synchronstimme heute.
Also Sharon Stone, ne?
Eine äußerst renommierte Synchronstimme und Daryl Hannah und hast du nicht gesehen. Und ja, und die spielt da, wie ich glaube ich auch während der Folge sage, schauspielerisch eigentlich in einer Art, ja, darstellerischer Schockstarre durch. Das ist wirklich unfassbar, wie talentiert die junge Frau als, beziehungsweise die dann nicht mehr so junge Frau als Synchronsprecherin wurde und ist. Und was sie da schauspielerisch gut. Christian Anders Drehbuch, Christian Anders Regie, da mag man vielleicht so spielen, aber das ist schon auffällig, was die da abliefern. Sie war übrigens mit Roland Kaiser verheiratet. Das
schließt sich aber wirklich der Kreis, ne? So. Also das ist richtig krass. Mhm.
Das wollte ich nur, während wir uns ja jetzt auf die auf eine der Schlüsselszenen kaprizieren wollen.
Ich möchte aber nochmal ganz kurz den Leuten da draußen erklären, was jetzt passieren wird. Susan, ungefickt in einem Jahr, natürlich unhaltbar diese Situation, und sie ist jetzt bereit und die Göttliche sagt, sie wird sie jetzt zur Frau machen. Ne? Es ist ja dann so, dass man ja in der normalen Welt zur Frau wird, wenn andere Leute entscheiden, mit wem du fickst. So, das ist ja klar.
Ja.
Und es ist schwierig, das zu erklären, Leute. Ich glaube, wir müssen es spielen.
Okay, ich bin die Göttliche und Tanga, du bist Susan. So machen wir es. Okay, ich fange an. Die Göttliche.
Ja, bitte, du bist die Göttliche. Natürlich fängt die Göttliche an.
Zieht eure Schwester Susan aus und bereitet sie auf die Entjungferung vor. Susan, hast du dir genau überlegt, was du willst, und bist du bereit, die Zeremonie hier vor deinen Brüdern und Schwestern durchzustehen? Du kannst jetzt immer noch zurücktreten.
Ich will es.
Wenn es dein Wille ist, dann sollst du jetzt zur Frau werden. Bist du dir über die Folgen im Klaren?
Ja.
Tanga?
Tanga nickt und geht zur nackten Susan. Er stellt sich vor sie.
Hab keine Angst, Susan.
Tanga zieht Gürtel und Hose aus, hebt Susan hoch.
Wird es sehr wehtun?
Ja, aber es ist gleich vorbei.
Tanga setzt Susan im Stehen auf seinen Schoß. Susan schreit vor Schmerz. Ah! Blut tropft auf den Boden. Tanga hebt Susan liegend in die Höhe. Die anderen Camp-Mitglieder strecken die Hände nach ihrem Körper aus.
Es ist vollendet.
Nun gehört sie euch allen. Sie darf sich keinem verweigern.
Ja. Und dann wird halt viel, dann wird dann richtig gefickt. Habt ihr es gefühlt, Leute? Habt ihr es gefühlt da draußen? Ich hab's richtig gefühlt.
Waren das Vibes?
Ja, das waren richtige Vibes. Also vor allem, der knackt die wie so eine Kokosnuss, ne?
Ja, ich muss nur eine Regieanweisung korrigieren. Tanga setzt Susan nicht im Stehen auf seinen Schoß, sondern er hebt sie hoch an seinem Körper und lässt sie auf seinen erigierten Penis fallen. Das sieht man nicht. Aber ich glaube, das tut er.
Aber ich bin mir relativ sicher, weil so, wo soll sonst das Blut herkommen?
Er lässt sie einfach mal zielgenau fallen.
Das muss man auch erstmal treffen. So. Das muss man erstmal treffen. Ja, wir alle haben schon mal von Dieter Bohlens Vorfall gehört, wo das daneben gegangen ist. Also der trifft genau mit der Lanze Susan da, wo er sie treffen muss. Und also das ist wirklich absolut perfekt. Der Tanga, muss man sagen, macht das vielleicht auch nicht zum ersten Mal.
Nein, ja? Da ist eine gewisse Routine erkennbar. Und ich habe das ja auch versucht mit einer Aufblas...
Nachzumachen.
Ja, im Studio habe ich das mit einer Aufblasbube versucht nachzumachen. Und das war auch sehr lustig, vor allen Dingen, weil Olli auch rechtschaffend, ich glaube nicht nur, weil er spielen musste, sondern er war rechtschaffend entsetzt, dass ich versuche, das nachzuspielen mit einer Sexpuppe.
Also es ist wirklich Wahnsinn, auch vor allen Dingen, wie schnell Tanga so ein hartes Rohr kriegt, muss man auch sagen. Jetzt zieht ja dieses Ding aus und die Hose aus und das Ding ist sofort da. Also wirklich für uns Männer, wirklich, wo man sagen so... schwer zu verdauen, natürlich, diese wahnsinnige Macht, die dieser Mann, diese wahnsinnige Power und Testosteron, was der in sich trägt.
Also ich finde tatsächlich, jeder sächsische Pornodarsteller würde vor Scham erröten, wenn du dir anschaust oder wenn du denn siehst, unter welcher Bedingung dieser Mann erektionsfähig wird, und zwar auf den Punkt.
Vor allem vor allem.
Auf jeden Fall war das Susans erstes Mal und sie ist nicht unglücklich darüber, ne?
Da hast du auf jeden Fall was zu erzählen, weil wir alle haben ja natürlich irgendwie unser erstes Mal noch so im Kopf und sowas und denken so, ja, ist jetzt nichts, wo man groß mit hausieren geht, aber Susan, finde ich, die hat was, das ist eine richtige Geschichte.
Die hat was zu erzählen, schon, ja.
Die hat mir was zu erzählen.
Hat sie noch ihren Enkel.
Dann geht der Film aber noch weiter. Die Geschichte ist ja noch nicht auserzählt.
Nein.
Und zwar soll jetzt natürlich Patricia, unsere Hauptdarstellerin, soll jetzt natürlich mal für das Camp, für das Liebescamp, so ein bisschen Kohle locker machen.
Ja, aber die Leute wissen ja noch gar nicht, wie Patricia den Weg zu Dorian gefunden hat.
Danke, dass du da nochmal einhakst, Peter.
Die beiden haben eine Begegnung. Ihr Vater und sie gehen ins Hotel. Dorian streicht durch die Straßen von Zypern. Von Nikosia, keine Ahnung, wo die da gerade, ach nee, die sind ja da irgendwo an einem Strandort. Auf jeden Fall latscht er da ja rum auf seiner Akquisetour wieder. Und sie bemerken sich, er schaut sie an, ungefähr eine halbe Stunde, sie schaut eine halbe Stunde zurück. Wir hören Bilitis-artige, sehnsuchtsvolle Klänge. Und es ist einfach passiert. Die beiden verlieben sich Standtepede ineinander. Was? Finde ich auch für Dorian, dem Herrscher der Truppe, die sich nicht verlieben darf, ja auch schon, naja, schon Konfliktpotenzial birgt. Aber das ist auch eine fantastisch benagelte Szene, weil Christian Anders da alles darauf gesetzt hat, dass diese Frau nicht mal eben rüber guckt und dann wieder wegguckt, während diese gottgleiche Gestalt da rumwandelt, sondern komplett an ihm kleben bleibt und sich einfach rettungslos für immer und ewig verliebt hat. Und deshalb wird sie dann zum Büttel der Sekte, beziehungsweise rekrutiert sie der Dorian. Und dann setzen wir da an, wo du gerade herkamst. Dann soll die halt auch mal ein bisschen Geld dran schaffen.
Und da ist natürlich jetzt so so ein bisschen der Zwiespalt bei Dorian, weil der findet die ja dann doch ganz gut. Also das ist so ein bisschen der Zwiespalt. Er mag sie echt gerne, dann kommen aber Leute, die ihn verprügeln wollen. Da ist aber auch wieder der Alte. Und das hat natürlich auch Olli auf eine Frage gebracht, die ich absolut nachvollziehen kann.
Lieber Peter, ich muss noch einmal nachhaken, was Christian Anders betrifft, beziehungsweise Dorian. Also diese Figur, die er da sein will, ne? Was ist das eigentlich? Ich habe es bis heute nicht verstanden. Ist er der Held oder ist er der Bösewicht? Ich meine, am Anfang fängt er ja an und ist derjenige, der alle in die Sekte reinlockt. Und dann, ohne dass man es eigentlich merkt, ist er plötzlich verliebt und wird durch die Liebe zu einem Guten oder nicht oder was oder wie? Also nicht, dass man überhaupt was an dem Film verstehen könnte, aber das habe ich bis heute noch am allerwenigsten verstanden. Was er uns da eigentlich sagen will, was seine komische, seltsame, arschblondierte Figur eigentlich sein soll. Erklär's mir bitte.
Ja, genau. Es ist schwierig, aber die Heldenreise des Dorian beinhaltet ja, insofern ist es ja fast, sagen wir, eine tiefschürfende, ja, ein kleiner Flirt mit tiefenpsychologischen Aspekten eines Sektenführers und seiner Konflikte, weil wir wissen, um Ollis Frage schlank zu beantworten, wir wissen ja, dass die Göttliche es nicht gerne sieht, wenn man sich verliebt. Oh, wir wissen das gut, weil sie hat ein verliebtes Pärchen vor allen gedemütigt und auspeitschen lassen und nicht zu knapp von eben Tanga, dem eingeölten Bumsbrocken da. Und dann merkt er natürlich, der ihr komplett ergeben ist und ihrer Lehre, oh, ich sündige gerade, weil ich verliebe mich in Simone Brahmann. Und zwar Hals über Kopf, kann aber nicht gleichzeitig Zuhälter sein, Menschenschinder und verliebter, blondierter Bo. Da wird's dann halt schwierig und kann so auch nicht der Göttlichen dienen. Und ich glaube, um die Frage wirklich konkret zu beantworten, dass Christian Anders sich komplett verrannt hat.
Der hat das irgendwie nochmal, der hätte nochmal so einen Lektor drüber gehen lassen sollen, weißt du so? Aber der hat am Ende gedacht, so irgendwie ist sowas ganz geil.
Unbedingt.
Aber der wusste nicht mehr, wo er eigentlich angefangen hat.
So. Das ist beispiellos, Daniel, wirklich. Es ist also rein dramaturgisch von der Voraussetzung, dass du dir selber eine Heldenrolle zimmerst, die vielleicht nicht so ganz easy zu verköstigen ist. Okay, ne? Also dass er sich da so ein paar Brüche eingebaut hat selber in der Biografie.
Geschenkt.
Erst Frauen hauen, dann droht man sich zu verlieben und so. Aber dass du dann tatsächlich die Vorstellung hast, so unterm Strich und alles in allem, gehst du da als Held, als astreiner, positiv besetzter Held aus der Nummer raus. Das ist eine Kategorie, die haben wir, und da hänge ich mich jetzt mal wirklich aus dem Fenster, in keinem der weit über 180 Schläferze bisher gehabt.
Das kann nur ein Christian fucking Anders. Und ihr merkt es so langsam, dass die ja, Geschichtskurve so einen leichten Bruch nimmt, weil wenn sehe ich selbst unser kleiner Jesus, also Christian, verlieben kann, dann ist es natürlich echt langsam an der Zeit, dass dieser Film rapide Richtung Ende geht. Und das tut er, weil nämlich dann die Rose sich bei der Göttlichen meldet. Man kann ja mal kurz da vorbeischneiden immer so, dass die Tür ist ja immer offen. Das ist ja wie bei einem guten Chef, sag ich mal, oder bei einer guten Chefin. Und sie will die Sekte verlassen. Was sie natürlich darf, das ist klar, die Göttliche ist da ganz locker, ganz entspannt und dann wünscht sich Rose auch nochmal, wenn ich jetzt dann auch schon gehe, würde ich gerne mal mit dir eine Runde ficken. Auch das lässt die Göttliche zu.
Sei gestattet. Ja,
auch das ist von mir aus noch völlig in Ordnung. Auch das würden wenige Chefs ablehnen, wenn du das machst und kündigst. Dann ist es aber natürlich nicht so. Ne? Also natürlich ist es dann so, Rose verlässt das Camp, Tanga kriegt ein kleines Nicken von der gerade gefickten Göttlichen zu und dann tötet er.
Ja.
Und das ist natürlich schockierend, muss ich sagen. Das ist natürlich eine Wendung. Das ist natürlich eine Wendung, die hätten wir natürlich nicht kommen sehen. Tanga gerade noch so schön die Kokosnuss entkernt und dann sowas. Also so ein lieber Kerl.
Ja, ist ein Auftragskiller. Ist so.
Und das kriegt nämlich auch dann dieser Undercover-Polizist, der kriegt das nämlich dann auch mit. Und der sagt so, ey, was ist denn hier los? So nach dem Motto. Und was macht natürlich Tanga? Tötet den auch, wirft ihn in so eine Grube rein. Der hat aber eigentlich alles gegeben, dieser Undercover-Polizist. Der hat erst ein Funkgerät nach Tanga geschmissen. Das ist ja bekanntermaßen wirklich die Allzweckwaffe. Und ja, dann stimmt. Nimmt das Ganze, aber den Notruf hat er noch gewählt bekommen. Und dann kommt natürlich die Polizei und dann kommt es natürlich zum großen Finale. Aber das große Finale, das kann natürlich nur Peter euch erzählen, weil es ist zu krass. Ich bin auch, muss mich kurz irgendwie.
Komm, wir kommen gleich zum Finale. Ich möchte noch kurz noch was einschieben, was ich ganz wichtig finde, was auch einfach nur wirklich ganz, ganz eminent wichtig ist, um den Film nicht zu verstehen. Nämlich, da hat ja der liebe Chris uns hier doch sehr sachkundig Dinge zusammengetragen in dem Plot, an die ich mich jetzt auch gar nicht mehr erinnern wollte. Und da steht hier, nach der rituellen Entjungferung eines weiblichen Sektenmitglieds, also Susan, hatten wir besprochen, trifft sich die Göttliche am Strand mit Dorian. Ganz genau, das ist auch noch so eine Schlüsselszene des Irrsinns.
Die haben wir ganz vergessen.
Und dort wird Dorian bei einem sadistischen Sexspiel im Meer bewusstlos. Und das ist erstmal gar nicht sadistisch, sondern im Prinzip sitzt sie auf ihm, so halt, aber tatsächlich im seichten
sehr
Wasser.
Seicht.
Sitzt Knie sie
hoch,
auf ihm.
Knie hoch, maximal.
Wie es tausendfach an unseren Stränden passiert. Und reitet ihn halt bis zur Ekstase. Und dann ertränkt sie ihn auf einmal beinahe. Also sie drückt ihn, ich weiß nicht wie lange, unter Wasser. Und wir alle haben ja damals die Daumen gedrückt, dass er dann auch ertrinkt, aber nein. Und das ist angeblich dann die Aktion, die Dorian motivieren soll, Patricia für die Sekte zu gewinnen und ihren Vater zu erpressen, um Geld für die Sekte rauszuschlagen. Und danach verführt Dorian Patricia und sie verliebt sich unsterblich in ihn. Und das ist auch so ein, ich finde, das ist so auch nochmal so eine Schlüsselszene, weil es ist die Essenz auch wieder von Christian Anders Synapsenprodukten. Das ist einfach irre.
Man wendet sich auch erst einer Frau ab, wenn die sich schon mal beim Ficken fast getötet hat. Das ist einfach so. Das
ja.
stimmt.
Ja. Also, dann sagst du auch mal, jetzt ist gut auch mit unseren geschäftlichen.
Ja. Würde ich auf jeden Fall nochmal im Kleingedruckten nachlesen, ob du da irgendwie eine Klausel hast, dass es da rauskommt aus der Scheiße. So. Das ist richtig, aber genau, am Ende verlassen dann natürlich Dorian und Patricia, weil sie sich lieben. Das Camp, die Göttliche, ist natürlich not amused. Sie tut natürlich so, als wäre es kein Problem, aber auch da ist Tanga natürlich zur Stelle. Also Tanga stellt sie dann und er will sie eigentlich nicht in diese, eigentlich will er sie in diese Grube werfen, wo er alle anderen schon reingeworfen hat, die das Camp verlassen wollten, was natürlich dann irgendwann klar ist, oh, keiner hat das Camp je verlassen, sondern alle sind in diese Schlucht hier reingeworfen worden. Das ist ja der Wahnsinn.
Diese Schlucht übrigens, die Schlucht, die nur akustisch tatsächlich sich vermittelt, dadurch, dass man, wenn man fällt, minutenlang schreit, wo man aber sehr gut sehen kann, dass man darin stehen kann.
Also sprich, da hätten nicht mehr so viele reingepasst. Irgendwann wäre das ganze Ding auf jeden Fall aufgeflogen. Also es war nicht, die Schlucht war nicht viel tiefer als das Wasser, in dem die Göttliche und Dorian gebumst haben, ungefähr. So kann man das, glaube ich, sagen. Mhm. Und auf jeden Fall fliegen die beiden aber nicht in diese Schlucht rein, sondern er will sie enthaupten. Er will den Haupten für die beiden.
Mit seinem goldenen Schwert,
Das goldene Schwert, was wirklich, also wow.
Das ist das größte goldene Plastikschwert, was, glaube ich, jemals gefilmt wurde. Das ist tatsächlich.
Ja, und da muss ich sagen, warst du aber zum Beispiel gegenüber Simone Brahmann sehr, sehr, sehr kritisch, weil sie versucht, also was ihre schauspielerische Leistung angeht, sie versucht in einer Szene, nämlich als dann Dorian mit Tanga kämpft, versucht sie dieses Schwert ja aufzuheben, ne? Und das kriegt sie nicht hin, weil das nämlich zu schwer ist. Und das macht sie gut.
Das spielt sie gut,
Das macht sie gut. Ja, das macht sie gut. Also das war, wo ich dachte, boah, das ist echt schwer.
Naja, agree to disagree, würde ich sagen, Daniel. Ich finde, das macht sie nicht gut. Ja. Ich hab das anders in Erinnerung.
Das sehe ich ganz anders, mein Freund. Ganz anders.
Auf jeden Fall, dann bricht doch eine Lanze für Simone Brahmanns Schauspielkünstler. Aber ja, mag sein, dass sie dich da mitgenommen hat. Und das Schwert wird aber, glaube ich, dann weggetreten und es spielt keine Rolle mehr. Und genau, dann kämpft Christian beziehungsweise Dorian mit Tanga und befördert ihn dann schlussendlich in diese Grube, wo man sehr gut sehen kann, dass Tanga da erstmal wunderbar steht während des Dialogs. Ah, ich rutsche ab. Und dann rutscht er schlussendlich ab und fällt.
Aber er rutscht gar nicht ab. Auch da muss ich dir leider widersprechen. Das mache ich sehr ungern. Okay. Dorian will natürlich Gnade walten lassen.
Lass ihn!
Gib mir die Hand, ich helfe dir.
Nein!
Deine Hand, du Idiot!
Nein, ich folge meiner Herrin. Ich komme, Herrin!
Patricia, wach doch auf. Alles ist vorbei. Patricia.
Dorian. Tanga ist natürlich das Ding, dass in der Zwischenzeit, was nicht ganz unwichtig ist, sich das ganze scheiß Liebescamp in die Luft gejagt hat. Mhm. Der hatte ja vorher schon diesen Gong so geschlagen. Ja. Und in der Zwischenzeit ist leider das Camp schon explodiert. Die haben unter diesem Sitz hatten die ganz, ganz viel Sprengstoff. Damit hätten die ganz Zypern irgendwie zum neuen Atlantis machen können. Und in der Zeit ist natürlich auch dann die Göttliche gestorben. Und der Tanga, der folgt ihr natürlich, weil er natürlich weiß, ohne die Göttliche macht das hier alles überhaupt keinen Sinn mehr. Und dann sagt er, ich folge dir.
Ah! Hat's genau so angehört.
So.
Mega.
Ja.
Und weißt du was? Du sagst mir jetzt mal, anstatt dass Olli mich fragt, frag ich dich jetzt, hast du verstanden, warum dieser apokalyptische Gruppensex kurz vor Aktivierung dieser vorgebauten Zeitbombe im Camp, warum das dann sein musste? Sie hat ja dann, also die Göttliche hat ja noch, also vor dem Grande Finale, das wir gerade schon vorbesucht haben, aber davor ist ja eben dann klar, die Sekte bombt sich in die Luft.
Es ist
jetzt
vorbei.
Wo Dorian weg ist, sowieso. Warum? Ich habe, also warum haben die quasi ihre Gepflogenheiten da aufgegeben?
Also ich glaube, dass es im Endeffekt, wenn die Göttliche kommt, wird gefickt und wenn die Göttliche geht, wird eben auch gefickt. So, und das ist halt irgendwie so das Alpha und das, ne?
Dass sie beides mit Sex feiern will, das ist klar. Aber warum hat sie gesagt, so jetzt ist, jetzt habe ich aber auch keine Chance mehr, irgendwo anders eine dufte Bude aufzumachen.
Eine Doofnase zu finden, die das... Ja, das ist natürlich so ein Ding, das ist ja wie so oft im Leben, das ist finanziell so ein bisschen das Problem, war, glaube ich, am Ende des Tages. Und das
ist die Kapitalismuskritik, ganz genau. Ja.
Genau, dass dann quasi durch das Geld, was von durch Patricia natürlich verloren geht, im Endeffekt, dass da natürlich dann der Ofen aus ist. Und ich meine, da kannst du ja noch so viel ficken. Ohne Kohle ist das dann auch irgendwie... auf kurz oder lang schwierig, ne? Damals auf Zypern.
Ich muss sagen, Daniel, ein völlig ironiefreies Dankeschön, weil das war immer noch so ein Baustein. Nicht, dass irgendwas anderes zusammenpassen würde, aber jetzt weiß ich wenigstens, weil sie kam ja auch tatsächlich, ist mir auch wieder eingefallen, sie kam ja vom Segelboot, sie kam ja von einer kleinen Yacht und hat sich da abholen lassen und dann an die Insel anlanden lassen. Jetzt, das ist mir wieder eingefallen. Das heißt, sie hatte ein Leben in Saus und Braus. Und das war mal schlussendlich dadurch beendet, dass die Sekte sich auflöst.
Eben, wenn du mit der Yacht kommst und mit dem Kutter zurück willst, weißt du, das machst du nicht. Das machst du nicht. Das ist halt,
dann lieber in die Luft.
Wenn du einmal oben warst, dann warst du einmal oben. So, das kann ich verstehen. Und ich kann auf jeden Fall auch verstehen, nachdem wir diesen Film besprochen haben, dass es wirklich ein Schläferz war, der zu deinen Top 3 gehört. Und eine Frage hat Olli aber noch, weil der hat sich über Christian Anders so ein bisschen Gedanken gemacht.
Lieber Peter, eine ganz wichtige Frage zu diesem kompletten Murks. Was hat sich Christian Anders eigentlich bei diesem ganzen Scheiß gedacht? Was soll dieser Film sein? Ist das eine gepimpte Autobiografie? Wäre er gern so ein Sektenführer geworden? Ist es eine Religionskultur- oder Kapitalismuskritik? Soll es ein Musikfilm oder Actionfilm oder Exploitation-Reißer sein? Oder wollte er nur einen Grund finden, um Laura Gemser mal an die Möpse zu packen? Erklär es mir. Was soll das alles?
Wir schwimmen in einem Meer von Fragezeichen und ich kann all diese Fragen nur mit einem kompakten Alles beantworten. Er hat alles gewollt. Ich glaube, er wollte ein Sexploitation-Kracher-Musical-Schocker rausbringen. Er wollte Laura Gemser gerne mal an die Möpse fassen. Er wollte ein bisschen Karate unterbringen und er wollte aber erstaunlicherweise vor dem Hintergrund, dass er dieses Drehbuch ja selber verfasst hat und ausgedacht hat, wollte er die Unmöglichkeit beweisen, das größte Arschloch denkbar als Hauptdarsteller, als männlicher, trotzdem mit Helden-Benefit auszustatten. Er ging also wirklich davon aus, dass er als Dorian, der Sektenführer, der gerne mal auch zulangt, wenn die Frauen nicht vögeln wollen, also gegen Geld, also im Prinzip ein Zuhälter, wollte er mit Ohrfeigen dann klar machen, wer hier der Stärkere ist. Und hat trotzdem die Illusion verwaltet, dass er ein positiver männlicher Held bleibt.
Ja.
Das ist doch, also im Prinzip, lieber Olli, lieber Daniel, er wollte all das und vielleicht nichts. Was wir vielleicht als Generalerklärung für dieses Produkt dann anhängen müssten, wäre noch, dass er ja nicht nur in irgendeiner Weise unbestimmt geistig divergent unterwegs war oder ist, sondern dass er tatsächlich größenwahnsinnig ist. Ich glaube, das ist also nochmal eine andere Kategorie von Narzissmus, die da gepflegt wird. Das ist Cäsarismus oder eben Größenwahn. Deshalb werden alle Elemente in diesem Film, die die sich uns wunderlich vermitteln, werden so konsequent aneinandergereiht. Ich bin nur froh, dass ich innerhalb der für mich nicht nachvollziehbaren Dramaturgie jetzt endlich weiß, warum die Göttliche sich weggesprengt hat. Denn das ist ja nun mal klar belegt. Sie hatte keine Mittel mehr. Das hat der Daniel mir jetzt endlich mal klar gemacht.
Das freut mich, dass ich am Ende dieser Staffel doch noch irgendwas Sinnvolles beitragen konnte. Von daher sage ich vielen Dank. Das war ja schon die vorerst letzte Folge. Sprich, es war unser großes Staffelfinale. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Oh, und ich muss auch sagen, dass David Koresh unter Umständen in der letzten Szene mitspielt. Wir wissen es nicht.
Das,
also, ich habe mal rumrecherchiert. David Koresh, der bekloppte Davidianer-Sektenführer, der damals Waco, beziehungsweise in Waco das FBI, oder sagen wir so, das FBI sah sich veranlasst.
Das Haus abgefackelt hat dann, ne? Oder das war das Ding?
Das Camp zu stürmen, weil die nicht freiwillig aufgegeben haben. Und in der letzten Szene ist er einer der Schergen, so will es das Internet, es irrlichtert da irgendwie als Info, lässt sich aber nicht wirklich verifizieren. Hier unser Chef, Verifizierer Chris hat das auch bestätigt, aber wir wollen uns nicht zu weit raushängen. Schaut mal rein, sieht aus wie David Koresh damals.
Der sieht so aus, ja.
Und ich finde, er hat ein Maschinengewehr und einen weißen Kittel und sieht so aus, hat die Haare so. Und es wäre natürlich ganz schön verrückt und regelrecht ironisch, wenn sich David Koresh tatsächlich bei einer Christian Anders Produktion seine erste Sekteninspiration geholt hätte als Nebendarsteller.
Ich denke mal, wir können uns darauf einigen, traut niemals Leute mit weißen Kitteln, oder wie ist das? Also nein, das auf gar keinen Fall, aber traut auf gar keinen Fall Leuten mit einer Kalaschnikow. Das war auf jeden Fall ein schönes, sehr interessantes Ende. Ich auf jeden Fall muss sagen, ich stimmt, der hat wirklich sehr viel Ähnlichkeit. Vielleicht werden wir es rausfinden. Vielleicht auch nicht. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß.
Ja, ich auch.
In der aktuellen Staffel. Ich wie gesagt, auch. Vorerst war es die letzte Folge. Die neue Schläferz-Staffel, die gibt es natürlich auf Nitro und RTL Plus.
War übrigens die höchste Quote, die wir hatten mit die Todesgöttin. Vielleicht ist es ja auch die höchste Quote beim Podcast.
So, ja, so nämlich. Den Schläferz-Podcast, den hört ihr kostenlos auf RTL Plus und überall da, wo es Podcasts gibt. Also abonniert den Podcast, um dann nicht auch in Zukunft nichts zu verpassen. Und deswegen sage ich vielen, vielen Dank, lieber Peter, auch vielen, vielen Dank an lieber Olli. Und hoffentlich auf ganz bald.
Ich danke dir, Daniel. Es war ein Fest. Und ja, genau. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns wiedersehen, wieder hören auf dieser Welle.
Genau. Und Schläferz bei RTL Plus und Nitro, das läuft ja ganz gut, glaube ich. Von daher, ihr fühlt euch wohl. Von daher, denkt mal, können wir da weiteres von euch erwarten.
Ja, wenn unsere fantastischen Fans uns treu bleiben, sollte da nichts schief gehen. Ich liebe euch alle. Tschüss.
Ciao.
Schläferz. Der beste Podcast über die schlechtesten Filme aller Zeiten. Mit Oliver Kalkofe, Peter Rütten und Daniel Storb.